Über das Dunkle ist zu schweigen.
Klosternacht. Zum Kloster große Höhle, das am Eingang von Arkadien liegt, steigt man aus enger Felsenschlucht in steilen Kehren hinauf. Nach und nach versammelten sich auf der wackeligen Holzgalerie 20 Mönche, sprachen und fragten, lächelten, nickten und wollten erforschen, was ich für einer sei. Sie hatten den Finger in die langen Bärte gesteckt, ein Diakon, der noch keinen Bart hatte, half sich damit, ihm in die Nase zu tun.
Die Mönche sind gastfrei.
Bei Delphos Simeon war das Gastgeben geradezu eine Manie. Als ich ihm zugeteilt wurde, sprang er über die Steintreppen hinab, nahm meinen Rucksack an sich, bald brachte er mir Oliven und weißen Schafkäse, bald lief er die hölzerne Hühnertreppe hinab, um Harzwein zu holen, und wenn er nachdachte, verschwand seine Hand in dem großen Bart. So lang konnte er nichts anderes tun. Nachdenken schloss alles aus. Das Kloster ist eines der ältesten Klöster der Christenheit. Man steht hier möglicherweise an einem der großen Gräber des Geistes. Als sich die Türken Konstantinopel näherten, zog man in diesem verborgenen Felsennest die kostbarsten, geliebtesten Handschriften der griechischen Welt zusammen. Gewaltige Frachten antiker und christlicher Literatur. Bald darauf brannte das Kloster. Auch neuerdings war der Klosterbau einem Brande zum Opfer gefallen. Die Brüder hausten in kleinen Hütten am Hang. Simeon räumte mir seinen ein. Aber froh wurde ich in dieser Klosternacht nicht. Das Löschen der Kerze war das Signal zum Aufbruch der Wanzen. Die Ankunft neuen Blutes schien ein sensationelles Ereignis zu sein. Alsbald floh ich ins Freie, indem ich mir vornahm, früh zu erwachen und dem guten Simeon nichts merken zu lassen. Früh jedoch trieb ihn sein Neugier herbei. Er sah mich unter der Platane liegen und wiegte bekümmert den Kopf. Als ich vorgab, das griechische Wort für Wanzen, das er mehrmals hervorstieß, nicht zu verstehen, ließ er seine 10 Finger über die Hüttenwand laufen. Da war nichts mehr zu leugnen. Guter Simeon. Er schob es darauf, dass ich am nächsten Tage schon weiterzog. Doch gab er mir einen Brief an ein anderes Kloster mit. Das heißt, er diktierte ihn mir. Am Schreiben schien ihm nicht gelegen zu sein. Lieber Bruder Nathanael, sprach er, mit den Beinen zappelnd und wühlend im Bart, ich grüße dich. Nimm diesen Deutschen gut auf, gib ihm zu essen und auch zu trinken, denn ich sage dir, er ist ein guter Mensch. Bleib bei Gesundheit, dein Bruder in Gott, Simeon. Ich aber ging nicht zu Bruder Nathanael, ich ging in die Berge.
Diese launige Beschreibung eines Besuchs im Kloster Megas Biaion kann man einem beliebten Reisebuch über Griechenland entnehmen. Sein Autor Erhard Kästner, nicht zu verwechseln mit Erich Kästner, wurde in den 50er und 60er Jahren hauptsächlich mit seinen Griechenland-Büchern bekannt. Ölberge, Weinberge erschien 1953. Kästner bereist Griechenland, um dort das ideale Hellas der Antike zu finden. Kästners Gral ist das Schöne, Wahre und Edle. Das kommt gut an beim bildungsbürgerlichen Publikum. Das reale Griechenland der Gegenwart hingegen, die Menschen, die er vorfindet, interessieren ihn nicht. Wie jener Mönch Simeon, den er als zappelnden Trottel ohne Eigenschaften zeichnet, sie sind für ihn nur
die ehrwürdige Schlacke, die uns noch blieb, von dem großen heiligen Feuer, das hier einstmals der Menschheit brannte.
Doch Buch und Autor haben eine düstere Vorgeschichte. Die Urfassung von Ölberge, Weinberge erschien nämlich bereits 1943 und war eine Auftragsarbeit im Dienste der nationalsozialistischen Propaganda, geschrieben von einem Soldaten für deutsche Soldaten. Für die NS-Rassenideologen hat Griechenland eine besondere Bedeutung. Mit den Kulturleistungen der alten Germanen ist es nicht weit her. Also braucht es einen anderen Gründungsmythos, um die eigene Überlegenheit zu begründen. Die Nazis docken also an die bürgerlichen, klassizistischen Altertumsverehrungen an. Die ist kitschträchtig genug. Und verschmelzen sie mit ihren rassebiologischen Vorstellungen. Das völkische Fantasiegebilde besagt, unsere nordischen Vorfahren seien einst in die Welt gezogen, um den vorderasiatischen Horden die Kultur beizubringen. Die hätten es dann zwar später wieder versaut, aber wenigstens die Helden Homers seien auf diese Weise eigentlich urdeutsch. Heerscharen ehrgeiziger Wissenschaftler und Schriftsteller sind emsig darum bemüht, dieses Hirngespinst auszuschmücken. Beim Chefdenker der NSDAP, Alfred Rosenberg, hört sich das dann so an.
Am schönsten geträumt wurde der Traum des nordischen Menschentums in Hennas. Welle auf Welle kommt aus dem Donautal und überlagert neuschöpferisch Urbevölkerung. Bereits die altmykenische Kultur der Achäer ist überwiegend nordisch bestimmt. Als raue Herren und Krieger räumten die hellenischen Stämme mit der heruntergekommenen Lebensform des vorderasiatischen Händlertums auf. Dora, dann die Mazedonier, schützten das schöpferische blonde Blut.
Im Nebel dieses Blut- und Bodenkitschs betrachten die deutschen Besatzer die griechische Antike daher als Teil der ureigenen deutschen Vorgeschichte. Sich selbst als deren wahren Erben und die Besatzung Griechenlands als eine Art rechtmäßiger Wiederinbesitznahme. Allein vom blonden Blut ist nicht viel zu spüren im besetzten Land. So schlägt die abstrakte Hellas-Schwärmerei umstandslos in tiefste Verachtung für die realen Griechen um. Diese seien längst rassisch degeneriert, schimpft der Nazi-Ideologe Rosenberg.
Sodass die vielfache Übermacht des Vorderasiatentums durch 1000 Kanäle einsickerte, Hellas vergiftete und anstelle des Griechen den späteren schwächlichen Levantin erzeugte, der mit dem Griechen nur den Namen gemeinsam hat. Auf ewig hat der Hellene die Erde verlassen und nur die toten Bilder aus Stein zeugen noch für jene herrlichste Rassenseele, die einst die Pallas Athene und den Apollo erschuf.
Militärisch knapper und für seine untergebenen Landsknechtsnaturen praktikabler formuliert es der General, der Gebirgsjäger Karl von Lesuir, dessen 117. Jägerdivision eine Blutspur durch Griechenland ziehen wird. Die Griechen seien ein
Sauvolk der Schieber, Nichtstuer, Korrupteure.
All das betet auch der Auftragsliterat Kästner mit heiligem Ernst nach. Ungeniert lässt er sich von Rosenberg wie von Lesuir inspirieren. In schwülstigem Ton besingt er eine Gruppe vorüberziehender deutscher Soldaten als nachgerade homerische Gestalten. Wohingegen er für die realen Griechen der Gegenwart nichts als Hochmut und Verachtung übrig hat. Er nennt sie Levantiner, schwarzen Pöbel, Lemuren, Affengesichter. Und schreibt, es sei
blutsmäßig von den alten Griechen wenig oder nichts übrig geblieben im heutigen Hellas.
Mit dieser Geisteshaltung ausgestattet, kommt es zu dem bizarren Schauspiel, das Mikis Theodorakis in seinen Erinnerungen so beschreibt.
Die Akropolis wimmelte von Deutschen, die mit Büchern in der Hand die Tempelanlagen besichtigten. Im antiken Theater des Herodes Atticus gab es ein Soldatenkonzert nach dem anderen. Aber dieselben Deutschen, die Akropolis bewunderten und zu Konzerten gingen, waren andere Menschen, wenn sie von da wieder zurückkehrten. Sie waren imstande, einem Kind, das ihnen einen Kochtopf gestohlen hatte, die Arme über dem Knie zu brechen und es zu töten. Die Nazi-Ideologie hatte die Deutschen zu Schizophrenen gemacht. Sie hatten eine gespaltene Persönlichkeit. Halb Mensch, halb Bestie, ein und derselbe Mensch. Es gab furchtbare, unmenschliche und sadistische Verbrechen und geradezu kollektive Perversionen auf Seiten der Deutschen.
8 Jahre nach Kriegsende hat Kästner sein Propagandapamphlet notdürftig überarbeitet und avanciert zum geachteten Literaten. Die Lemuren- und Affengesichter sind taktvoll entfernt, der gröbste Teutonenkitsch entschärft. Doch verströmt das Buch noch immer Menschenverachtung aus jeder Pore. Etwa wenn Kästner eine Schar Kinder als ungewaschenes kleines Gesindel bezeichnet oder den Anblick zweier um Brot bettelnder Kinder am Rande des Hungertods mit diesen Worten beschreibt.
Aber das Brüderchen auf seinem Arm, was war das? Wahrhaftig ein gelber, kleiner, verhungerter Affe.
So kann man das heute noch nachlesen. Inzwischen in der 20. Taschenbuchauflage. Dem untadeligen Ruf des Autors im Literaturbetrieb der Bundesrepublik hat dererlei offene Menschenverachtung keinen Abbruch getan. Das Publikum scheint sich an solchen Passagen nicht zu stören. Seine Heimatstadt Staufen im Breisgau hat dem Dichter ein kleines Museum eingerichtet. Der Verlag bewirbt das Buch als
Insel der Ruhe in unserem überhasteten Dasein.
Was erfährt der Leser über den Bruder Simeon? Der gelangweilte Literat Kästner macht sich nicht die Mühe, irgendetwas über ihn in Erfahrung zu bringen. Er macht sich nur über ihn lustig. Was Kästner allerdings seinen Lesern absichtsvoll vorenthält, ist, dass einige Monate nach jener Begegnung der Mönch Simeon und 21 seiner Mitbrüder nicht mehr am Leben sein werden. Sie werden wahllos hingemordet von Angehörigen des Artillerieregiments 670 unter der Führung eines Oberleutnants Heinrich Kloh. Ihre Leichen in eine Schlucht gestürzt. Das Massaker von Megaspiajon ist Teil des Unternehmens Calavrita, einer Sühnemaßnahme, wie das die Deutschen nennen. Der planvollen Ermordung von 695 unbeteiligten und wehrlosen Dorfbewohnern aus Rache für einen Angriff griechischer Partisanen. Auf die Klostereingänge habe man mehrere Granaten abgefeuert, vermerkt der Einsatzbericht. So sei die Flucht der Mönche verhindert worden. Der Einsatz der 7,5 Zentimeter Geschütze habe sich dabei sehr bewährt. Den Dichter ficht das nicht an. Er bekennt, stets auf der Suche nach dem Edlen, Schönen und Unwahren.
Über das Dunkle ist zu schweigen.
Bücher wie Kästners Ölberge, Weinberge prägen Bilder und Narrative. Generationen bildungsbeflissener deutscher Urlauber sind mit derartigen Vorstellungen im Gepäck nach Griechenland gereist, um auf der Suche nach dem Land Homers oder einfach nur, um die Seele baumeln zu lassen, ahnungslos über die Gräber der Gegenwärtigen zu stolpern. Was wissen deutsche Urlauber eigentlich über die Geschichte Griechenlands und über die Lebensgeschichte seiner Bewohner?
Nach dem Kriege haben wir die ersten Deutschen hier wieder in den 50er Jahren gesehen. Es waren Schmetterlingssammler aus dem Schwäbischen. Wir haben sie bei uns bewirtet und beherbergt. Sie sind jedes Jahr wiedergekommen. Aber was sich hier im Krieg abgespielt hat, das wussten sie nicht. Und das haben wir ihnen auch nie erzählt.